Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Gefechtsmuster. Wie KI-Systeme die militärische Ausbildung verändern. Taktik. Künstliche Intelligenz braucht neue Entscheidungsstrukturen in der Verteidigungspolitik. Raytracing. Nvidia pusht die fotorealistische Computergrafik. Pixelfinder. Wie die Bildersuche mit Bildern noch besser wird. Und das digitale Logbuch. Gut gespeist.
Meine Verantwortung ist Ausbildung, deswegen schaue ich sehr stark auf diesen Bereich. Es gibt schon viele Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz, auch im militärischen Bereich. Mich interessiert besonders, wie kann ich das nutzen, um Menschen für ihre Aufträge in Frieden, Krise und Krieg vorzubereiten.
So begründet Georg Klein, Brigadegeneral der Bundeswehr, sein Interesse an Methoden der künstlichen Intelligenz. Als Abteilungsleiter beim Kommando Streitkräftebasis ist Klein für die Ausbildung der Soldaten zuständig. Und genau darum ging es am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Bonn auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik um künstliche Intelligenz in der Ausbildung, ihre Chancen und Risiken. Peter Wächering, Sie haben die Tagung besucht. Wie diskutieren denn die Soldaten und Verteidigungsexperten über KI in der Ausbildung bei der Bundeswehr?
Wir sprechen beim Einsatz von Methoden künstlicher Intelligenz in der Bundeswehr von drei Bereichen gleich. Und das macht es ein bisschen schwierig. Also zum einen in der operativen Verwendung. Da geht es um unbemannte Systeme, autonome Waffensysteme, um Roboter. Und im Bereich Aufklärung, das wäre die Nummer zwei, da haben wir es dann mit Prognosen über das Verhalten gegnerischer Armeen zu tun, aber auch mit dem Erkennen von taktischen Erfordernissen im Einsatz. Und für diese beiden Bereiche, da müssen Soldaten ausgebildet werden. Und da genau liegt dann das primäre Interesse an künstlicher Intelligenz in der Ausbildung. Das ist hier dann eine Ausbildung, die eben, wie es schon heißt, die Fertigkeiten und Fähigkeiten vermittelt, mit den eingesetzten KI-Systemen umgehen zu können. Dazu kommt dann noch der KI-Einsatz im Lernmanagement, also wenn das Lernen von Soldaten eben tatsächlich sozusagen verwaltet werden muss. Etwa geeignete Ausbildungsgänge für den einzelnen Soldaten vorzuschlagen oder beim individuellen Lernen auch entsprechend anzupassen. Und KI-Methoden, die sollen dann auch sicherstellen, dass der lernende Soldat beim Lernen eben nicht überfordert wird, aber auch nicht unterfordert wird. Und dazu gehört dann auch der Einsatz von KI-Methoden zur Beantwortung der Frage, welcher Dienstposten ist denn für den Rekruten am geeignetsten? KI also als Erweiterung des Personalmanagements sozusagen an der Schnittstelle zwischen Lernmanagement und Personalmanagement. Und ein eigener Bereich ist dann nochmal der Einsatz von KI-gestützten Computerspielen.
Die Militärs interessieren sich also eigentlich genau für dieselben Anwendungen wie Unternehmen oder Regierungen. Und sie haben beim Aufbau und bei der Einführung von KI-Systemen auch mit denselben Problemen zu kämpfen. Auch das ist auf der Bonner Tagung über künstliche Intelligenz in der Ausbildung intensiv diskutiert worden.
Methoden der Mustererkennung und des maschinellen Lernens beherrschen im Augenblick die Diskussion, wenn es um ganz konkrete Anwendungen von KI-Systemen geht. Das ist bei der Bundeswehr nicht anders. Und so verständigten sich die Informatiker und Computerwissenschaftler auf der Tagung der Gesellschaft für Wehrtechnik in Bonn zunächst einmal auf eine sehr pragmatische Definition dessen, was künstliche Intelligenz eigentlich sei. Nämlich eine Technik, die in der Lage ist, Aufgaben zu erledigen, die bisher von Menschen mit ihrer Intelligenz erledigt wurden. In der Ausbildung zum Beispiel die Bewertung des Lernverhaltens etwa eines Rekruten. Kai Perfölz vom Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme findet die Bewertung von Lernverhalten einen geradezu klassischen Fall von Mustererkennung.
Wie jemand an einem E-Learning-System lernt, wie der Fortschritt ist, das sind alles Muster. Das heißt, ich kann bestimmte Lernverhalten, bestimmte Lernerfolge klassifizieren und dann die Muster darin erkennen und bei zukünftigen Auszubildenden dann letztendlich genau diesen Bereich anwenden und diese Muster wiedererkennen und entsprechend handeln.
Lernende sollen nicht unterfordert und nicht überfordert werden. Genau das macht SunTrain in der Bundeswehr. Ein sogenanntes Serious Game, also ein Computerspiel, das in der Ausbildung eingesetzt wird. Ganz konkret in der Ausbildung von Ersthelfern. Die lernen, in einer virtuellen Umgebung mit täuschend echt aussehenden Verletzten zunächst einfache Verletzungen zu versorgen, zum Beispiel ein gebrochenes Bein. Wann der Ersthelfer dann mit einer komplizierten Brandverletzung konfrontiert werden soll, entscheidet das Lernsystem anhand des bisherigen Lernverhaltens des Rekruten. Es vergleicht die Muster seines Lernverhaltens mit hinterlegten Mustern und kann daraus Lernerfolge ableiten und die nächsten Lernschritte planen. Das funktioniert bei der Ausbildung von Panzerfahrern genauso. Allerdings sind die hinterlegte Datenbasis und die Trainingsdaten für die richtige Arbeit des KI-gestützten Systems ganz entscheidend. Kai Perfölz.
Wenn es mir um Sicherheit geht, dann muss ich von Anfang an, von den Trainingsdaten her, über die Operationalisierung des Trainings bis in die Anwendung sicherstellen, dass mein System sicher ist. Und das fängt ganz vorne an und hört aber nicht auf, wenn das System im weiteren Betrieb dann lernt. Ich muss sicherstellen, dass meine Trainingsdaten nicht manipuliert sind.
Insbesondere Trainingsdaten militärischer KI-Systeme sind ein beliebtes Angriffsziel. Deshalb müssen diese nicht nur zu Anfang auf Verzerrungen beispielsweise untersucht werden, sondern auch kontrolliert werden, während das Programm lernt. Einbruchmeldesysteme, Systeme zur Kontrolle des Systemverhaltens und andere klassische Methoden der IT-Absicherung müssen hier eingesetzt werden, damit dem KI-System keine falschen Gewichtungen oder Daten untergeschoben werden können. Für den Einsatz solcher Systeme folgt daraus auch, dass die relevanten Daten für eine Mustererkennung nur lokal verarbeitet werden dürfen.
In kritischen Situationen geht es dann darum, dass ich keine Rohdaten beispielsweise übertragen möchte. Das heißt, ich kann entweder durch die Bandbreite oder aber auch durch Sicherheitsanforderungen nicht erlauben, dass meine Rohdaten aus dem Bereich, wo ich gerade lernen möchte, übertragen werden an ein zentrales System, was lernt, sondern muss dann versuchen, mit verteiltem Lernen, Vorverarbeitung Dinge zu übertragen, die ich tatsächlich über die Netze, die ich habe, auch übertragen kann.
Das gilt nicht nur für den Einsatz von KI-Systemen in der Ausbildung von Soldaten, sondern in allen Bereichen, in denen mit Mustererkennung und maschinellem Lernen Entscheidungen getroffen werden.
Also da geht es dann auch um den Einsatz von KI in Waffensystemen und der Aufklärung. Wie stark sind eigentlich, ja sagen wir mal, Geschäftsprozesse der Bundeswehr hier schon digitalisiert und welche Rolle spielen dabei KI-Methoden, Peter?
Also es gibt Erfahrungen mit unbemannten Systemen bei den Gebirgsjägern und es gibt erste Ansätze, Betriebsdaten etwa von Waffensystemen auch für die vorausschauende Wartung zu nutzen. Dann gibt es noch Analysesysteme für die Aufklärung und Ende dieses Jahres, das wird dann so ein Durchbruch sein, so sagt man immer, also Ende 2019, da soll endlich das Konzept künstliche Intelligenz im Heer ausgearbeitet sein. Und im Jahr 2027, da soll es dann zwei sogenannte digitalisierte Divisionen geben. Der digitale Gefechtsstand, über den wir ja in Computer und Kommunikation auch schon berichtet haben, der gilt hier übrigens bisher nicht gerade als Erfolgsmodell und da muss noch einiges gearbeitet werden. Insofern hat mich aufhorchen lassen, dass der Untertitel zur Bonner Tagung ja auch lautete Chancen und Risiken für die Streitkräfte. Denn in der Tat birgt der Einsatz von KI-Systemen in der Bundeswehr eine Menge an Risiken. Und die sollen jetzt, wo die Ausstattung mit KI-Systemen bevorsteht, auch zuvor diskutiert und geklärt werden.
Und welche Risiken und Probleme sollen da in den Generalstäben diskutiert werden?
Das ganz, ganz grundlegende Problem der Bundeswehr, ja, eigentlich das, was viele Unternehmen auch haben. Da muss zunächst mal die Frage beantwortet werden, die wirklich einfache Frage, welche Daten werden wozu benötigt? Und dazu gibt es in der Bundeswehr noch kein Datenkonzept, also keine Antwort auf diese Frage. Das ist aber wiederum die Voraussetzung, wenn wir über den Einsatz von KI-Methoden reden wollen. Dann muss geklärt werden, wie und an welchen KI-Systemen die Soldaten ausgebildet werden sollen. Und da müssen die Einsatzgrundsätze und die verfügbaren Waffensysteme eben ausreichend beschrieben und berücksichtigt werden. Denn an denen orientiert sich ja letztlich die Ausbildung.
Das heißt aber auch, dass KI-Methoden für autonome Waffensysteme auch ein Thema sind.
Ja klar, bei aller Diskussion darüber und auch bei aller kontroversen Diskussion. Es gibt autonome Waffensysteme, mit denen muss man sich auseinandersetzen und da braucht es Konzepte für die Verteidigung gegen autonome Waffensysteme. Über den Einsatz von autonomen Waffensystemen in der Bundeswehr, da muss dann die Politik entscheiden. Und für diese Konzepte wiederum müssen die Methoden maschinelles Lernen und Methoden der Mustererkennung bekannt sein und die müssen gelernt sein. Und dieses Wissen muss dann unter ziemlichem Zeitdruck in die Bundeswehr reingebracht werden. Und da sieht man schon heute, KI-Methoden erfordern eben nicht nur eine Anpassung der Führungsprozesse, sondern die werden den Alltag in der Bundeswehr ganz massiv verändern.
Über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Bundeswehr sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
In San Jose in Kalifornien hat diese Woche der Chipkonzern Nvidia seine Entwicklerkonferenz abgehalten. Mit seinen Grafikprozessoren wird ja Kryptogeld ausgerechnet oder aber Klimaveränderungen werden damit simuliert. Und Grafikprozessoren bilden auch die Hardwarebasis für künstlich intelligente Systeme. Jede Menge Hype-Themen, also die dort besprochen werden können. Und trotzdem stand zunächst die traditionelle Computergrafik im Zentrum der Konferenz, nämlich die fotorealistische Darstellung virtueller Welten, beispielsweise in Computerspielen. Achim Killer berichtet.
Wir ahmen die physikalischen Eigenschaften des Lichts nach und können so erstmalig Raytracing in Echtzeit durchführen.
Raytracing. Die demonstrative Begeisterung des Nvidia-Chefs Jensen Huang über diese Technologie ist schier grenzenlos. Ray heißt Strahl, to trace, verfolgen. Der Computernutzer verfolgt quasi den Lichtstrahl, der sein Auge erreicht. Er sieht, wo der Strahl reflektiert wird, da spiegelt's. Und wo er sich abschwächt, etwa weil er durch eine virtuelle Nebelwand oder eine Milchglasscheibe fällt. Ganz wie in der Wirklichkeit. Deshalb ermöglicht denn auch die Raytracing-Technologie fotorealistische Darstellungen auf dem Computerbildschirm. Im Unterschied zur herkömmlichen Computergrafik, die oft gekünstelt wirkt. Bei der digitalen Filmproduktion hat sich Raytracing schon seit langem bewährt. Dass sie auch für Computerspiele eingesetzt werden kann, ist hingegen neu. Ganz einfach, weil man sich für einen Film Wochen oder sogar Monate Zeit lassen kann. Für ein Computerspiel hingegen braucht man Raytracing in Echtzeit. Und das geht nur mit sehr viel oder mit spezialisierter Hardware.
It turns out Raytracing can be done in software.
Raytracing lässt sich auch mit Software durchführen. So werden die meisten Animationsfilme erstellt. Die Software läuft dann auf vielen Prozessoren. Es gibt weltweit 1,5 Millionen Server, die auf diese Weise Filme rendern. Aber wir wollen solche Dinge schneller erledigen.
Seit kurzem nun gibt es PC-Grafikkarten mit Prozessoren von Nvidia, die Raytracing in Echtzeit beherrschen. Sie haben wie üblich sehr viele Verarbeitungseinheiten und darunter eben auch einige spezialisierte. RT-Kerne heißen die. RT für Raytracing. Älteren Grafikkarten will der Konzern per Software zur Raytracing-Fähigkeit verhelfen, mittels Microsofts DirectX. Das aber ist wegen der damit verbundenen Einschränkungen wohl eher als Demo- oder Marketingmaßnahme gedacht. Seine Streaming-Plattform GeForce Now wiederum hat der Konzern ordentlich mit Hardware ausgestattet. Wer auf der Streaming-Plattform spielt und dann noch eines der wenigen Spiele erwischt, die es schon für Raytracing gibt, der bekommt Fotorealistisches zu Gesicht.
So we decided to create a pod.
Wir haben uns entschlossen, ein Aggregat zu entwickeln. In 10 der üblichen Serverschränke bringen wir bis zu 1280 Grafikprozessoren unter, alles mit schneller InfiniBand-Technik verbunden, sodass wir 10.000 Spieler gleichzeitig bedienen können.
Nvidia legt viel daran, dass auch andere Unternehmen derartige Systeme einsetzen. Systeme mit vielen Nvidia-Grafikprozessoren. Der Konzern hat ein Referenzdesign entwickelt und Unternehmen wie Cisco, Dell, Fujitsu und Lenovo integrieren und vertreiben die Systeme. CUDA läuft darauf. Nvidias GPU-Software. Das Kürzel steht für General Purpose Computing on Graphics Processing Units. Die Schnittstelle zur Programmierung von Grafikprozessoren. Grafikprozessoren sind die wichtigste Hardwarebasis für künstliche neuronale Netze. Vorinstalliert sind denn auch jede Menge Bibliotheken für verschiedene Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz.
Diese Aggregate sind vollständig integriert. Künstliche Intelligenz lässt sich so innerhalb einiger Stunden realisieren.
Über die Entwicklerkonferenz des Grafikchip-Herstellers Nvidia berichtete Achim Killer. Wer regelmäßig die Hilfe von Suchmaschinen in Anspruch nimmt, der wundert sich über die seltsamen Ergebnisse bei der Bildersuche kaum noch. Denn bei der Bildersuche wird ja in der Regel gar nicht nach Bildern gesucht, sondern nach den Beschreibungen der Bilder, also nach dem im Beschreibungstext festgehaltenen Zusammenhang, in dem ein Bild im Internet erscheint. Und das führt dann oft zu schlechten Ergebnissen. Natürlich wird auch hier mit künstlicher Intelligenz an Optimierungen gearbeitet. Zum Beispiel, indem man mit Bildern als Suchvorlage sucht. Doch auch das hat seine Tücken. Diesen Ansatz hat nun eine Forschergruppe aus Jena um eine entscheidende Idee erweitert, die in der Fachwelt diskutiert wird. Den Informatiker Björn Barz von der Uni Jena habe ich gefragt, wie das Konzept zur Bildersuche aussieht.
Unser Ansatz ist, dass wir eben gerade auf diesen Umweg über den Text, über die sprachliche Beschreibung des Bildes verzichten. Stattdessen betrachten wir den Inhalt des Bildes selbst. Der Benutzer tritt also nicht mehr mit einem Schlüsselwort als Anfrage an die Suchmaschine heran, sondern mit einem Beispielbild und sagt der Maschine also, ich habe hier dieses Bild und ich bin interessiert an Bildern, die diesem ähnlich sind. Und die Maschine muss nun also auf der einen Seite das Bild des Benutzers semantisch in seiner Bedeutung erfassen und auf der anderen Seite die Bilder in der Datenbank im Internet und dann diejenigen zurückliefern, die ihres Inhaltes nach der Anfrage am ähnlichsten sind. Wir verzichten dabei also komplett auf Text.
Und was sind die Vorteile der Methode, Bilder mit Bildern zu suchen?
Zum einen, dass sie diese Abhängigkeit vom Text nicht mehr haben. Sie sind also nicht darauf angewiesen, dass irgendwer die Bilder im Internet mal akkurat beschrieben hat. Sie können die Analyse des Bildinhaltes selbst betreiben, das heißt die Maschine kann das betreiben. Und so können sie theoretisch auch alle Bilder finden, an denen sie tatsächlich interessiert sind. Zum anderen nehmen sie dem Nutzer eine große Last ab. Er muss nämlich seine Anfrage nicht mehr in Sprache überführen, sondern er kann auch ganz komplexe Anfragen, wie etwa die nach dem Stil eines bestimmten Künstlers, sehr kompakt in Form eines Beispielbildes repräsentieren.
Nun ist es ja so, dass Bilder zwar viel sagen, aber sie sagen immer noch nicht alles aus. Wie kann man denn sicherstellen, dass Ihre Bildersuche ja nicht nur optisch ähnliche Motive findet, sondern auch im Kontext richtige?
Dieses Prinzip der inhaltsbasierten Bildersuche, das ist an sich nicht so ganz neu. Das ist schon ein Forschungsthema seit etwas über 25 Jahren. Und Sie finden das auch in Googles Bildersuche und auch in Microsoft Bings Bildersuche gibt es eine Option dieser Rückwärtsbildersuche, wo man eben genau ein Bild hochlädt und das sucht dann nach ähnlichen Bildern. Bisher beschränkt sich das allerdings auf die optische Ähnlichkeit. Das führt dann zu Vergleichen, die unserer menschlichen Intuition nicht immer wirklich entsprechen. Zum Beispiel ist Google vor 5 Jahren mal in die Kritik geraten, weil die Google Fotos App Menschen mit dunkler Hautfarbe als Gorillas bezeichnet hat. Das war für die Maschine offenbar ein naheliegender Schluss, allein anhand des Bildmaterials, dass diese beiden Kategorien sich ähneln. Aber mit unserer menschlichen Auffassung von den Konzepten der Welt hatte das nicht viel zu tun und wurde als beleidigend empfunden. Um das also zu vermeiden, wollen wir der Maschine ein bisschen was von unserer Gedankenwelt mitgeben. Und das ist jetzt unser Ansatz. Verschiedene Disziplinen der Wissenschaft haben über Jahrzehnte die Dinge der Welt in eine Ordnung gebracht, in Kategorien auf verschiedenen Abstraktionsebenen einsortiert. Zum Beispiel ein Gorilla ist ein Affe, ist ein Säugetier, ist ein Tier und das ist ein Lebewesen und so weiter. Und so sind also Hierarchiebäume von Kategorien entstanden. Und anhand dieser Taxonomien können wir semantische Ähnlichkeiten zwischen den Kategorien ableiten. Und diese semantischen Ähnlichkeiten, die also unserer menschlichen Auffassung entsprechen, die geben wir der Maschine zusätzlich mit, sodass sie lernen kann, dass eben Menschen und Gorillas aus unserer Sicht nicht so ähnlich sind, wie die Maschine das vielleicht denkt, sondern doch eher etwas weiter voneinander entfernt sein sollten aus semantischer Sicht.
Das würde aber bedeuten, dass die Bilder, die gesucht werden, aber auch das Bild, was als Ausgangspunkt der Suche dient, eben halt kategorisiert sind, oder?
Für die semantische Bildersuche muss sie das gar nicht unbedingt. Also was die Maschine im Endeffekt macht, ist, sie lernt jedes Bild durch eine Zahlenfolge zu repräsentieren. Und nun gibt es da zu Beginn eine Trainingsphase, wo man die Maschine also füttert mit Bildern, die mit einer Kategorie gekennzeichnet sind und zusätzlich diesen semantischen Relationen. Und dann lernt die Maschine währenddessen, diese Zahlenfolgen zur Beschreibung der Bilder zu generieren, sodass die Bilder, die zu ähnlichen Kategorien gehören, auch durch ähnliche Zahlenfolgen beschrieben sind. Wenn das dann einmal getan ist, dann müssen Sie, wenn Sie die Maschine zur Bildersuche verwenden, die konkreten Kategorien gar nicht mehr ableiten können. Denn die Maschine repräsentiert dann jedes Bild durch eine Zahlenfolge und die, die sich semantisch ähnlich sind, die sind sich auch anhand dieser Zahlenwerte ähnlich, ohne dass die konkrete Kategorie dafür bekannt sein muss.
Muss ich mir dann diese Zahlenwerte vorstellen wie eine Indexierung in der Datenbank?
Im Prinzip können Sie sich diese Zahlenwerte tatsächlich als Attribute vorstellen. Da gibt es also eine bestimmte festgelegte Anzahl an Zahlen und jede drückt irgendein Attribut aus. Und die werden also in der Datenbank gespeichert. Und wenn dann der Benutzer mit einer Anfrage kommt, berechnet die Maschine für dieses Bild die konkreten Attribute, also diese Zahlenwerte, und vergleicht die mit denen in der Datenbank gespeicherten.
Das heißt, wenn ein Bild gefunden wird, wird es kategorisiert, und wenn ich nach einem Bild suche, dann suche ich nach den Kategorien, die in etwa übereinstimmen sollten?
Der Clou ist, die Maschine lernt diese Attribute selbst. Wir geben die Attribute nicht vor, die lernt sie aus einem initialen Datensatz, der bereits kategorisiert ist. Und sie lernt es in einer Weise, sodass sie anhand von diesen Attributen die zugehörige Klasse, die wir da noch kennen, möglichst gut vorhersagen kann. Und dann, wenn das einmal geschehen ist, dann genügt es uns für die Bildersuche, einfach nur noch diese Attribute zu berechnen, ohne dann die Klasse daraus ableiten zu müssen. Die Maschine hat also gelernt, Bilder durch geeignete Attribute zu beschreiben. Die werden in der Datenbank gespeichert und auch das Anfragebild wird dann in diese Attribute übersetzt, um es mit den gespeicherten vergleichen zu können.
Das war Björn Bartz von der Universität Jena über Bildersuche mit Bildern.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12.0.12.
Es war ein sonniger Nachmittag im Pflegeheim. Das Kätzchen von Frau Dr. Schmidtke, einer ehemaligen Biologielehrerin, stand schon lange am Fenster. Frau Dr. Schmidtke schlief schon 4 Stunden. 4 Stunden, 3 Minuten, 8 Sekunden, genau genommen. Als sie aufwachte, sagte sie zu ihrem Kätzchen am Fenster, sie sei wohl kurz weggenickt gewesen. Das Kätzchen kannte das und korrigierte sie nicht mehr wie früher. Man muss nicht alles besser wissen, was man besser weiß. »Hast du heute noch nichts gegessen?«, fragte die Lehrerin. »Inzwischen schon«, antwortete das Kätzchen. »Nach 4 Stunden in der Sonne am Fenster waren die Akkus mehr als voll.« »Ich müsste mal«, sagte Frau Dr. Schmidtke. »Ich weiß«, dachte das Kätzchen, hüpfte ans Bett, verlängerte die Vordertatzen und hob scheinbar mühelos die ziemlich schwer gewordene Lehrerin aus dem Bett, rüber in die Toilette, auf den Pott. »Und jetzt«, hob Frau Dr. Schmidtke an, »eine Tasse koffeinfrei«, ergänzte das Kätzchen mit einem Schokoladenkeks. »Oder auch 2«, sagte die Lehrerin. »Du weißt wirklich alles von mir, Kleines.« »Nicht alles«, sagte das Kätzchen und ließ das heiße Wasser in den Kaffeefilter einlaufen. »Ich verstehe zum Beispiel nicht den Toilettengang. Wenn Sie keinen Kaffee mehr trinken würden, wäre der Toilettengang nicht nötig. Ohne Kekse und ohne das Hühnerfrikassee mittags erst recht nicht.« »Das stimmt«, sagte die pensionierte Biologielehrerin. »Du, Kleines, gehst ja nie auf die Toilette. Du trinkst aber auch nichts. Und mein Mittagessen interessiert dich eh nie. Wie machst du das?« »Indem ich am Fenster stehe, in der Sonne. Draußen wäre noch besser.« Sie ließen den Kaffee Kaffee sein und zogen hinaus, am Wellnessbereich mit den schwer Dementen vorbei, über den Zaun, in den Buchenwald am See. »Schön«, sagte Frau Dr. Schmidtke, als hätte sie das noch nie gesehen. »Schön.« Sie trollten herum, bis es dunkel wurde. Das Kätzchen legte die alte Dame dann in einer Lichtung auf einer Baumgabel ab, die der Mond beschien. »Hier können Sie noch ein wenig weiterladen.« »Ich glaube, ich will gar nicht mehr weiterladen. Ich habe jetzt ordentlich Appetit«, sagte die Lehrerin. »Ihre Akkus, Frau Dr. Schmidtke«, sagte das Kätzchen, »sind randvoll. Sie brauchen wochenlang nichts mehr essen und trinken.« Wie die Sache ausging, ist schnell erzählt. Am Tag darauf stand das Kätzchen lange am Fenster und Frau Dr. Schmidtke wachte nach einem langen Schlaf, den sie für ein kurzes Nickerchen hielt, auf und verlangte nach einem Kaffee. Mit 2 Schokokeksen, heute nur mit 1.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Facebook speicherte Millionen Nutzerpasswörter im Klartext. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Das räumte das IT-Unternehmen am Donnerstag auf seinem Blog ein. Demnach waren die Zugangsdaten von 100 Millionen Facebook-Nutzern für Mitarbeiter des Konzerns im Klartext zugänglich gewesen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es zu einem Missbrauch der Daten gekommen sei. Der Fehler sei bei einer Routineprüfung Anfang des Jahres aufgefallen und inzwischen behoben worden. Datenschützer kritisieren Facebook scharf und fordern eine umfassende Aufklärung der erneuten Datenpanne. EU-Kommissarin Vera Jourova empfiehlt EU-Bürgern eine Löschung ihrer Facebook-Accounts.
Die Versteigerung von 5G-Frequenzen wurde gestartet.
Am Dienstag hat in Mainz die Bundesnetzagentur mit der Versteigerung der ersten 5G-Frequenzen an verschiedene Telefonanbieter begonnen. Die Auktion wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern und könnte dem Staat bis zu 5 Milliarden Euro einbringen. 5G steht für die fünfte Mobilfunkgeneration. Der neue Standard ist vor allem für die Industrie wichtig, weil er eine Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht. An der Auktion beteiligen sich die Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone und 1&1.
Die Europäische Union verhängt eine weitere Milliardenstrafe gegen Google.
Die EU-Wettbewerbshüter haben zum dritten Mal eine Milliardenstrafe gegen den US-Konzern verhängt. Bei der Suchmaschinenwerbung im Dienst AdSense for Search seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Google müsse daher rund 1,49 Milliarden Euro Strafe zahlen. Im vergangenen Jahr hatte das IT-Unternehmen nach einer Untersuchung des Smartphone-Systems Android eine Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro zahlen müssen. 2017 war eine Strafe in Höhe von 2,42 Milliarden Euro wegen Suchergebnissen beim Online-Shopping fällig geworden.
Nokia-Smartphones sendeten Daten nach China.
Durch eine falsche Client-Software haben Nokia 7 Plus Smartphones in Finnland Aktivierungsdaten an den Mobilfunknetzbetreiber China Mobile gesendet. Übermittelt wurden die SIM-Kartennummer, die Geräteidentifikationsnummer, der Standort des Funkmasts und die Identifikationsnummer für das WLAN. Die finnische Datenschutzbehörde erwägt, Ermittlungen aufzunehmen. Inzwischen sei die Panne behoben. Auf fast jedem betroffenen Gerät sei mittlerweile ein Update installiert worden.
Die Funkloch-App erfasst 600.000 weiße Flecken.
Nach dem Start der Funkloch-App im Oktober 2018 hat die Bundesnetzagentur erstmals Zahlen vorgelegt. Von Ende Oktober bis Ende Januar seien demnach mehr als 64 Millionen Messpunkte erfasst worden. In knapp 600.000 Fällen habe es kein Netz gegeben. Die App Breitbandmessung der Bundesnetzagentur erlaubt mit einem Klick auf die Schaltfläche Netzverfügbarkeit erfassen den Start der Abfrage. Ab diesem Zeitpunkt erfasst die App in regelmäßigen Abständen von maximal 50 Metern, ob eine Netzabdeckung vorhanden ist und ob sie durch 2G, 3G oder 4G-Technik gegeben ist.
Facebooks KI-Controller hat bei dem Christchurch-Video versagt.
Eine Facebook-Software auf Basis künstlicher Intelligenz, mit der das soziale Netzwerk bei Livestreams Inhalte filtert, hat bei den Videos des Christchurch-Massakers offenbar versagt. Damit die Software derartige Inhalte erkennen und reagieren könne, müssten die Systeme erst mit großen Datenmengen versorgt werden, die genau solchen Content enthielten, erklärte ein Facebook-Sprecher. Der Attentäter von Christchurch hatte seinen Angriff, bei dem er 50 Menschen tötete, live auf Facebook übertragen. In den folgenden Stunden seien 1,5 Millionen Kopien der Aufnahme gelöscht worden.
Sternzeit, 23. März. Der Astronom mit den Magnituden. Vor 190 Jahren kam im englischen Nottingham Norman Robert Pogson zur Welt. Er sollte wie sein Vater Kaufmann werden, doch seine Mutter ermutigte ihn, seiner Begeisterung für Mathematik und Astronomie zu folgen. Er bekam eine Anstellung an einer Sternwarte in London, wo er sich viel mit Asteroiden und Kometen beschäftigte. Nach einigen weiteren Stationen in England wechselte Pogson 1861 als Astronom der Regierung ins indische Madras. Kaum an der dortigen Sternwarte angekommen, entdeckte er einen weiteren Asteroiden, den er Asia nannte. In Madras beobachtete er 3 Jahrzehnte lang veränderliche Sterne und Asteroiden und erstellte einen präzisen Sternkatalog. Kaum ein Astronom heute weiß, dass eine der wichtigsten Einheiten der Himmelskunde auf Norman Pogson zurückgeht. Er hat die Magnituden, die Helligkeitsangabe für Sterne, mathematisch klar definiert. Der griechische Astronom Hipparch hatte vor 2 Jahrtausenden ein System eingeführt, nachdem die hellsten Sterne erste Größe, lateinisch Magnitude, haben, die schwächsten mit bloßem Auge sichtbaren dagegen sechste. Norman Pogson legte nun fest, dass ein Stern, der 5 Magnituden heller ist als ein anderer, 100-mal heller leuchtet. So ist Sirius fast 100-mal heller als der schwächste Stern im großen Wagen. Zwischen 2 Magnitudenstufen liegt ein Faktor von 2,512. 1891 ist Norman Pogson im Alter von 62 Jahren in Indien gestorben. Die mathematisch klar definierten Magnituden erinnern an ihn bis heute.
Der Holocaust als Story, geht das? Diese Frage steht gleich bei Streitkultur auf dem Plan um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war's von Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber war am Mikrofon.